Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über Körper, über Körperbilder. Wie sehen wir uns selbst? Wir hatten Interesse daran, dass wir uns dick oder dünn fühlen. Wir sprechen darüber mit Anotida Pleupetsch. 2015 war sie bei Germany's Next Topmodel dabei, ist Zweite geworden und sagt heute, ich würde niemandem raten, da mitzumachen. Wir haben im Programm eine neue Serie, Audio und Video, die heißt Job und Vorurteil. Unsere Reporterin Nina-Marie Bust-Bartels geht in der ersten Folge gängigen Klischees über Models nach. Dann sprechen wir mit Alf Frommer, Kreativchef bei der Berliner Werbeagentur Ressourcenmangel. Er kennt sich ziemlich gut aus im Werbemarkt und weiß genau, welche Kampagnen auch auf normale Models setzen und welche nicht und welche Gründe es dafür gibt. Und Caroline Kraft wird uns erzählen von ihrem Experiment, die Haare an ihren Beinen wachsen zu lassen. Warum sie das gemacht hat, welche Reaktion sie geerntet hat und wie sie die Haare heute trägt. Und zum Schluss, das Letzte vom Tag, eine skurrile Meldung, die uns heute aufgefallen ist, die normalerweise nicht in den Nachrichten stattfinden würde, aber bei Ab 21, da hat sie ihren Platz. Das ist der Ab 21 Podcast auf Deutschlandfunk Nova. Ich bin Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Bodyshaming, sich für den eigenen Körper schämen bzw. von anderen für diesen Körper gehänselt oder kritisiert werden, ist ein mega großes Thema, nicht nur auf Schulhöfen, sondern auch im Fernsehen. Gerade bei Germany's Next Topmodel, der deutschen Modelshow, ein großes, großes Thema. Ein paar Hamburger Jugendliche, die haben gesagt, wir haben da einfach keinen Bock mehr drauf und haben einen Song dagegen gemacht.
I'm not hiding.
Not Heidi's Girl, ein Zeichen gegen Oberflächlichkeit in der Sendung, gegen die Zurschaustellung von Körpern, weil es bleibt natürlich am Ende nicht bei ProSieben, sondern es geht eben weiter auf den Schulhof oder die Uni oder auch den Arbeitsplatz. Anotida Pleupetsch, die kennt dieses Bodyshaming aus der Sendung, sie war nämlich dabei 2015. War sie Zweite und sie hat uns besucht hier im Ab 21 Studio. Ich habe mit ihr vor der Sendung den Song der Hamburger Jugendlichen zusammen gehört.
Also ich habe das alles so mit am Rande irgendwo mitbekommen. Das war schon letztes Jahr ein Thema, bevor die Show schon angefangen hat. Dass es da diesen Hashtag gibt auf Instagram und alle Mädels dann den Hashtag posten, I'm not Heidi's Girl, und dann ihre Bilder dazu posten, dass sie so sein können, wie sie sind. Und das sind teilweise Mädels, die nicht so abgemagert sind wie die Mädels bei GNTM. Ich finde das eine coole Aktion tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so ganz mitverfolgt, aber alles, was ich so mitbekommen habe, fand ich ganz interessant. Also ich finde die Sektion eigentlich cool. Ich bin zwar selbst ein Heidi's Girl gewesen.
Wollte ich gerade sagen, du hast das zwar hinter dir, aber
genau. Also ich bin ja wahrscheinlich auch immer noch Heidi's Girl, weil ich werde auch immer Heidi's Girl bleiben, weil man ist ja abgestempelt so damit. Aber trotzdem finde ich diese Aktion cool.
Bereust du das da mitgemacht zu haben bei Germany's Next Topmodel?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bereue es auf gar keinen Fall. Und jedes Mal, wenn man mich das fragt, sage ich auch jedes Mal, sonst würde ich heute nicht hier stehen.
Ja, vielen Dank, dass du trotzdem mit uns drüber sprichst, auch wenn du eigentlich da nichts mehr mit zu tun haben willst.
Nö, ja, gerne.
Ich habe vor ein paar Tagen zufällig reingezappt, sagen alle immer, ne? Zufällig. Natürlich, ja, natürlich. Ich saß mit meiner Freundin vom Fernseher und habe reingezappt.
Es ist immer die Freundin.
Ja, ganz ehrlich, ja. Jedenfalls sah ich da, dass sich die jungen Frauen, Mädchen zum Teil ja noch ausziehen mussten für ein Shooting. Und zwar nicht wie sonst üblich relativ am Ende der Staffel, sondern schon relativ früh. Mhm. Und da waren einige ganz schön verzweifelt und wirkten auf mich jedenfalls ziemlich überfordert. Wie hoch ist denn der Druck, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun will?
Also mich wundert es ja jedes Mal aufs Neue, dass die Mädels sich wundern, wenn die sich ausziehen müssen, weil man weiß, glaube ich, nach 13 Jahren ganz genau, wie GNTM ist. Man weiß auch ganz genau, dass es sehr freizügig werden kann bei Shootings.
Du hattest damit kein Problem?
Mich auszuziehen? Ja. Also bei mir gab es, glaube ich, kein Nackt-Shooting oder so. Es war einmal, da hatten wir ein Bodypaint-Shooting und da war ich halt auch einen Tag vorher so, oh Gott, ich mache mir so einen Riesenkopf und was, wenn man das und das sieht? Ich bin 17 geworden damals und ich habe vorher auch nie gemodelt und generell Thema Freizügigkeit war bei mir jetzt nicht so. Ich komme ja auch aus Thailand und da sind wir nochmal ein bisschen ganz anders drauf, was Nacktheit angeht. Aber ich habe das im Großen und Ganzen trotzdem gemacht, ohne mich da groß zu beschweren, weil im Endeffekt macht man das so oder so.
Ist das so?
Ja.
Macht man einfach dann alles, was da verlangt wird?
Also ich kenne Mädels, die haben sich da schon dagegen gewehrt und haben das im Endeffekt dann auch nicht gemacht oder haben gesagt, okay, dann ziehe ich mir ein BH an oder so. Aber bei meiner Staffel war es zum Beispiel nicht so. Da haben sich Mädels beschwert und im Endeffekt das trotzdem gemacht. Und wenn man sich dagegen wehrt, sagen die dann, okay, überleg das vielleicht nochmal, weil eventuell bekommst du dein Bild nicht und dann kommst du da und dann nicht weiter. Eventuell wirst du Wackelkandidatin. Aber die sagen jetzt nicht, nee, du musst es jetzt machen. Also wenn man es nicht machen will, dann ist es so.
Wie hart ist denn dieser Drehalltag? Druck, wenig zu essen, Druck, keine Ahnung, sich zwischen den anderen zu behaupten, auch mal die Ellbogen auszufahren?
Es ist schon relativ hart, weil überall sind da Kameras, von morgens bis abends. Manchmal begleiten die uns, bis wir einschlafen. So, und ich war teilweise auch schon im Bett und da standen hier immer noch die Kameraleute.
Ist ja fürchterlich, oder?
Es ist auch fürchterlich. Und man muss ja auch daran gewöhnen, dass überall Kameras sind und die filmen dich wirklich aus jeder Perspektive mal ungeschminkt. Dann bist du müde und hast kaum geschlafen, hast nichts gegessen oder kamst nicht dazu, bist schlecht gelaunt. Und die fangen da schon jeden Moment ein und da muss man sich schon zusammenreißen, irgendwie kein Grumpy Cat zu sein.
Aber was ist zum Beispiel Thema Essen? Bei Models oder Mädchen, die Frauen, die Models werden wollen, ja immer ein Thema irgendwie, denkt man. Ist es das auch oder ist es das nicht? Also durftet ihr reinhauen und Pommes und Burger essen oder Schokolade oder...
Dürfen wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Uhrzeit oder in der Staffel?
In der Staffel, weil Top 50 war noch so Catering. Oh, wie cool, hier gibt's Pommes, hier gibt's Steak. Ist auch gar nicht so streng, wie ich dachte. Aber dann so Top 20, als wir dann in L.A. waren, war es dann wieder so, okay, ich sehe schon Salat ohne Dressing, Fisch mit Reis.
Salat ohne Dressing.
Ja, Salat ohne
lecker.
Dressing. Richtig lecker. Ich bin einfach drüben zum Catering, zum Team-Catering gerannt und habe mir da, weiß nicht, Pasta oder so geholt. Die achten da halt schon drauf, aber die sind jetzt nicht so streng und kontrollieren uns 24/7. Wenn wir so unsere Off-Days hatten, war ich halt dann schnell, weiß ich nicht, irgendwo in einem Supermarkt und dann haben wir uns das geholt, worauf wir Bock hatten, haben uns irgendwie im Schrank versteckt und das war's.
Du bist 20, du klingst deutlich erfahrener, als ich mit 20 klang, ehrlich
echt?
Gesagt.
Okay.
Und sehr viel selbstbewusster sozusagen, ohne dabei überheblich zu klingen. Aber
Dankeschön.
Trotzdem hast du ja eine Erfahrung gemacht, um die dich viele junge Frauen, viele Mädchen beneiden, die von vielen anderen aber wieder kritisch gesehen wird. Würdest du deiner jungen Nachbarin, wenn die jetzt bei dir klingeln würde und fragen würde, Anu, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Würdest du sagen, ja, tu's oder lass bloß die Finger davon?
Ich habe tatsächlich eine junge Nachbarin und ich denke auch gerade an sie. Und wenn sie das jetzt heute machen würde, meine Tür klingeln, würde ich sagen, nein, mach das nicht. Also wenn du Model werden willst, geh nicht zu dieser Show. So, das würde ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber das sage ich auch überall. Macht das nicht, Mädels, wenn ihr international groß rauskommen wollt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Vorurteil über Radiomoderatoren ist ja, dass sie nicht hübsch genug fürs Fernsehen seien, aber dass sie eine ganz geile Stimme haben. Ich sag mal so, das ist Ansichtssache. Ja? Bei Models sind die Vorurteile aber noch frecher, gehen ungefähr so jung, dünn, dumm. Was ist da dran? Das wollen wir klären in unserer ersten Folge der Videoserie Job und Vorurteil. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Nina-Marie Bust-Bartels untersucht da gängige Vorurteile über bestimmte Berufsgruppen. Und bei den Models hat sie mir vor der Sendung erzählt, da hat sich das erste Vorurteil mal direkt bestätigt, als sie angesehen hat.
Also erstmal waren sie natürlich total schön, Dominik.
Ach. Klar.
Ja. Naja, das ist ja auch schon das erste Klischee, ne? Dass Models vor allem schön sind und darüber hinaus eigentlich nicht so viel machen, nicht so viel können, nicht so viel in der Birne haben.
Und was sagen Sie selber dazu über dieses Klischee, dass sie alle nichts in der Birne haben?
Also ich habe drei Models getroffen, die Johann, Dennis und Caro heißen die und die haben natürlich noch andere Interessen. Ne? Also Johann studiert zum Beispiel nebenher, aber klar, die Branche, die ist schon oberflächlich, es geht halt ums Aussehen. Und dafür werden die Models gebucht und bezahlt. Und wenn man diesen Job machen will, dann heißt das auch, man muss seinen Körper den Wünschen der Kunden anpassen.
Ich habe ein bisschen Gewicht verloren fürs Modeln. Das habe ich bewusst gemacht, weil ich vorher sehr viel Sport gemacht habe und dadurch sehr breite Brust hatte und breitere Schultern. Und da musste ich dieses Gewicht in Form von Muskeln aber nur ein Stück weit loswerden, weil es gibt gewisse Konfektionsgrößen fürs Modeln, die hier aber total normal sind, wo ich einfach Brustumfang verlieren musste, zum Beispiel, damit ich in diese Klamotten passe, wenn ich Werbung dafür mache. Wenn ich diesen Job machen will, muss ich natürlich auf mich Acht geben.
Ich stelle mir das ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch vor. Ne? Jetzt, wenn man zum Beispiel einer dieser 11-Minuten-Singles ist oder für irgend so ein Durchfallmittel steht, hast du die Models denn auch gefragt, wie das ist, sein Äußeres so einer Marke zu verkaufen?
Ja, habe ich gemacht. Und Dennis hat da auch total direkt drauf geantwortet.
Na klar, wir sind wie Schlampen. Am Ende des Tages sind wir Schlampen. Naja, wir präsentieren Marken. Wir sind die Gesichter von gewissen Marken.
Ja, Caro und Johann, die sehen das ein bisschen anders. Die sagen, sie werden gebucht und dann geben sie der Marke ihr Äußeres, nicht aber ihre Persönlichkeit.
Und haben die irgendwie Grenzen, Marken, Firmen, für die sie sich nicht hergeben würden?
Ja, also Johann hat gesagt, er würde zum Beispiel keine Werbung für Pelze machen. Da geht es ihm dann um Tierschutz und so. Und Dennis wurde mal gefragt, ob er das Gesicht von Curry King sein will. Und da hat er dann Nein gesagt, weil er dachte, oh Gott, wenn ich jetzt für Curry King stehe, dann kann ich nie wieder Gucci laufen.
Okay, dazwischen ist ja auch in der Tat relativ viel Platz, ne? Gucci auf der einen Seite und Curry King auf der anderen Seite. Aber wenn ich jetzt ganz generell an Models denke, dann fallen mir erstmal immer relativ dünne Menschen ein. Hast du die drei denn auch nach Magersucht gefragt? Ist das überhaupt ein Thema für sie?
Ja, das ist vor allem im Haute-Couture-Bereich ein Thema, also auf den Laufstegen.
Zum Beispiel Paris, da ist halt immer noch ein sehr schmaler, schmächtiger Typ gefragt. Mit schönen, markanten Wangenknochen, also ein bisschen eingefallenen Wangen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die Grenze bei manchen zur Magersucht vielleicht auch nicht so weit weg ist.
Und diese Designer, die machen ihre Stücke in diesen sogenannten Sample Sizes und die sind einfach mega klein oder eher eng.
Also die Hüfte ist ja immer so das große Ding bei den weiblichen Models auf jeden Fall, dass die Hüfte dann ein bestimmtes Maß haben muss und so und da wird dann drauf geachtet. Und das wird auch leider relativ vielen gesagt. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen schwer einzustecken.
Das war jetzt Caro, die wir da gehört haben. Wurde ihr denn auch schon mal gesagt, dass sie abnehmen muss?
Also Caro sagt, ihr ist das noch nicht passiert und ich kann es mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht vorstellen. Caro ist einfach ultra dünn. Also sie hat so einen ganz kindlichen Körper mit einer schmalen Hüfte, ohne Po und mit sehr dünnen Beinen. Und deswegen fangen die weiblichen Models auch so jung an, weil Kinderkörper einfach noch keine Rundungen haben. Und wenn die Hüfte dann irgendwann breiter wird, naja, dann kann Frau so viel hungern, wie sie will, da wird es nicht mehr schmaler.
Ehrlich gesagt, da stellen sich bei mir so ein paar Zehennägel auf, so richtig. Das heißt aber, wenn man diese Logik ein bisschen weiter denkt, mit Mitte 20 ist dann auch Ende. Da wird dann aussortiert, oder?
Tatsächlich auf den Laufstegen ja, aber Werbung kann man ein bisschen länger machen. Da gibt es auch Produkte mit einer älteren Zielgruppe. Generell ist aber für Frauen viel früher Schluss als für Männer. Das liegt auch daran, dass unser Schönheitsideal von Frauen einfach mega eng ist und ältere Frauen dann nicht mehr als schön gelten. Bei Männern ist das anders. So ein reifer Mann, ne? Der mit so grauen Haaren, so ein bisschen grauem Bart, der wird mit Macht und Kompetenz assoziiert und das gilt natürlich als sexy.
Ist es vielleicht aber auch so, dass man einfach so wahnsinnig viel Asche verdient und schon mit Mitte 20 oder vielleicht 30, wenn es ein bisschen schlechter läuft, ja, schon ausgesorgt hat, so ähnlich wie bei Fußballern? Ich habe bei Models jedenfalls so ein ähnliches Bild im Kopf, dass die für ein Shooting einfach einen Arsch voll Geld bekommen.
Also auf Dennis trifft das schon zu, der ist einfach sehr früh ziemlich berühmt geworden, da war er noch in der Schule.
Hast irgendwie plötzlich 10.000 Euro im Monat und weiß gar nicht, wohin damit. Ich bin dann erstmal 2 Monate nach Ibiza geflogen mit meinen Freunden und habe mein Geld verprasst.
Ja, aber für viele ist das natürlich auch ein ganz normaler Job. Und gerade am Anfang, wenn man noch nicht so erfolgreich ist, dann muss man auch viele unbezahlte Shootings machen. Also so allgemein kann man sagen, wirklich reich ist nur ein kleiner Teil. Und wie reich, das hat mir Dennis dann auch noch verraten.
Also ein Durchschnittsmodel verdient im Jahr zwischen 50.000 und 60.000. Und wirklich gute Freunde von mir, die wirklich upper class sind, ja, da reden wir schon so von 250.000 bis 300.000 im Jahr, wenn nicht noch mehr.
So viel Kohle. Da würde ich mich ehrlich gesagt auch einspannen lassen für, sagen wir mal, eine Currywurstbude als Model. Job und Vorurteile, Folge 1 über Models. Was denken wir alle über sie und was davon stimmt eigentlich? Sind das wirklich nicht die hellsten Kerzen am Baum oder hätten wir das alle nur gerne und sind insgeheim eigentlich neidisch von sie? Job und Vorurteile, eine Serie von und mit unserer Reporterin Nina-Marie Bust-Bartels zum Hören und vor allem auch anschauen auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
Wir reden heute über Körper. Jeder hat einen, aber wir lassen uns beeinflussen von Stars und Sternchen. Germany's Next Topmodel ist natürlich ganz weit vorne mit dabei. Aber ehrlich gesagt, auch wir Medien tragen unser Schäfchen dazu bei. Und die Werbung natürlich, die hat ganz großen Einfluss. Ich habe Ralf Frommer besucht in seinem Büro. Ralf ist Kreativchef bei der Agentur Ressourcenmangel in Berlin. Und er hat daran erinnert, dass es sehr wohl auch ein paar Gegenbeispiele in der Werbung gibt, die versuchen eben normale Körper in die Werbung mit reinzubringen.
Da gibt es ja auch schon Beispiele für. Die Marke Dove hat mal eine Kampagne gemacht, wo sie bewusst auf Models mit Modelmaßen verzichtet hat, sondern Frauen mit ganz normalen Maßen eben in ihrer Werbung gezeigt hat. Und das hat sehr gut funktioniert. Die Umsätze gingen nach oben, es wurden viele Preise auch gewonnen. Und nicht nur Kreativpreise, weil es war auch eine gute Kreatividee, sondern auch Effizienzpreise, der sogenannte Effi. Jetzt heißt er wirklich. Das ist der einzige Preis im Grunde genommen im Werbebereich, der nicht nur Kreativität auszeichnet, sondern eben halt auch nachweisen muss, dass mehr verkauft wurde, zum Beispiel, dass Umsätze nach oben gingen und sowas. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Es ist halt die Frage, wie lange sowas tragbar ist. Zum Beispiel die Brigitte hat auch eine Zeit lang auf Models verzichtet und eben mit Nicht-Models gearbeitet. Heute machen sie es nicht mehr, heute arbeiten sie wieder mit Models, weil es... Ich glaube, es geht auch ein bisschen um Professionalität bei der ganzen Geschichte. Also Models können vor Kameras besser agieren. Da geht es vielleicht auch gar nicht so sehr, ob die jetzt 93, 60, 100 haben oder 90, 60, 90, sondern das sind halt einfach auch Profis, die auch vor einer Kamera einfach besser agieren können. Und wenn man Filme dreht, dann ist man sowieso auf Schauspielerinnen oder Schauspieler angewiesen, die eben dann auch wirklich schauspielern können.
Was würde sich an deiner Arbeit ändern, wenn ihr eben nicht mehr auf Models oder Schauspielerinnen und Schauspieler setzen würdet, sondern auf Leute wie mich, wo das Hemd und die Hose mal ein bisschen spannen?
Es ist schon so, dass wir natürlich vorschlagen, wenn es Sinn macht, dass man auch mal ohne Models arbeiten kann. Jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt ein Shooting für euch und da wird jetzt eben kein Model gezeigt. Das ist auch schwierig, weil das ist ja eine professionelle Arbeit und wir müssen im Endeffekt auch mit Modelagenturen zusammenarbeiten, weil wir sind ja Dienstleister für einen Kunden und wenn ich zum Beispiel einen Klempner bestelle, ja, dann erwarte ich, dass der, wenn er jetzt noch jemanden mitbringt, dass das jemand vom Fach ist und dass es nicht jemand ist, der schon mal einen Schraubenschlüssel gesehen hat und den er dann vielleicht benutzen könnte. Und genauso erwarten die halt dann auch eine professionelle Umsetzung. Und zu einer professionellen Umsetzung gehört es schon auch, dass man mit Models arbeitet. Wie gesagt, noch nicht mal nur, weil die Modelmaße haben, sondern dass die halt professionell damit umgehen können, dass die wissen, wie man vor einer Kamera agiert. Es ist ja nicht nur wie bei Germany's Next Topmodel, ich muss einfach nur lange Beine haben, sondern die müssen teilweise eben halt auch ein bisschen agieren können, was machen können. Und ich sag mal, Laien haben es da oft einfach schwerer.
Sagt Alf Frommer, Kreativchef bei der Agentur Ressourcenmangel in Berlin, hat also auch ganz praktische Gründe, warum man Models engagiert, da läuft es einfach geschmeidiger bei der Produktion. Die Lösung wäre doch einfach, Models mit Normalmaßen zu engagieren.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Dieser Tage, es ist schweinekalt draußen, merkt's ja kaum einer, aber hey, es gibt tatsächlich Frauen, die sich ihre Beine nicht rasieren, die einfach der Natur freien Lauf lassen. Das ist ganz schön verrückt. Oder es ist einfach nur normal am Ende. Die Autorin Caroline Kraft, die hat öffentlich über ihre Beinbehaarung geschrieben bei den Kollegen von Zeit Online. Denn sie hatte erst keine Haare an den Beinen, alles ratzeputz wegrasiert. Und dann hatte sie ein einschneidendes Erlebnis und hat sie sich doch wachsen lassen. Und als sie hier bei uns im Ab21-Studio vorbeikam, wie war es da?
Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. So halb, würde ich sagen.
Aber das, wie rasiert man sich denn halb die Beine? Nur bis zum Knie?
Nee, halb von der Länge her. Also das heißt, ist schon ein bisschen länger her, dass ich die rasiert habe.
Ist das eine bewusste Entscheidung oder Faulheit?
Beides so ein bisschen, aber es ist immer mehr auch eine bewusste Entscheidung geworden und das war tatsächlich ein Prozess und harte Arbeit, würde ich sagen, dahin zu kommen.
Wie lange geht der schon?
Ein paar Jahre. Ich würde sagen, so vor 5 Jahren hat das angefangen. Da, wo ich herkomme, war ganz klar, Mädchen und Frauen rasieren sich die Beine, rasieren sich die Achseln.
Wo kommst du denn her?
Ich komme aus einer ganz normalen Kleinstadt in Westdeutschland.
Und du meinst, da rasieren sich die Frauen eher als in den Großstädten?
Das kann ich nicht genau sagen. Was ich damit sagen wollte, war, dass ich aus einer Generation komme, wo das einfach echt klar war und dazugehört hat. Weiße Mittelschicht, so, da war das einfach ganz klar, dass man das macht.
So, das hattest du also lange Zeit. Irgendwann gab es mal so einen Punkt, an dem du gesagt hast, kein Bock mehr auf den ganzen Mist. DM hat genug an meinen Rasierklingenkäufen verdient. Jetzt höre ich auf damit. Warum?
Ja, das war tatsächlich ein spezielles Erlebnis. Ich habe mich irgendwann angefangen für Feminismus zu interessieren und habe dann von so einem queer-feministischen Festival gelesen, die irgendwie Mitveranstalterinnen gesucht haben. Und ich fand es spannend. Und dann bin ich da so ganz unwissend und naiv erstmal hingestolpert und bin mitten in die queere Welt Berlins irgendwie reingelaufen. Und da waren Frauen, die wirklich mein komplettes Weltbild und mein Bild von Frauen, was ich bis dahin hatte, einfach einmal auf den Kopf gestellt haben. Und da waren einfach Frauen und auch Personen, die sich, wie du sagst, gar nicht identifizieren gendermäßig, die einfach echt nicht so aussahen wie die Leute, die ich kannte.
Nimm uns kurz mit, also wenn's geht.
Das ist tatsächlich eine relativ bunte Welt. Das ist jetzt ein blödes, banales Klischee zu sagen bunt, aber so ist es ein bisschen. Ja. Also sehr wenig gleichförmig. Leute, die groß sind, klein sind, dick sind, dünn sind, schwarz sind, weiß sind, homosexuell sind, heterosexuell sind, trans sind und die auch dementsprechend total unterschiedlich aussehen. Da sind Frauen, die sehen aus wie Jungs. Da sind Leute, die sich mit gar nichts identifizieren und auch wie gar nichts aussehen, was man irgendwie so kennt, die einfach total ihr eigenes Ding machen. Da sind dicke Leute. Und das ist klar, dass die so aussehen, wie sie aussehen, dass die dabei sind. Und da ist Diversität und Solidarität einfach Programm.
Habe ich ja vorhin auch schon beschrieben, mir vorstelle, ich würde da hingehen, mich würde das einfach nur optisch, glaube ich, erstmal auf eine Weise überfordern, weil natürlich das Gehirn auch, ich nenne es jetzt mal so auf eine Weise geframed ist, also so ein bisschen so vorgeformt ist, weil es gewisse Bilder einfach, ja, die kommen immer wieder. Wie bist du mit diesen Eindrücken umgegangen? Und dann nochmal wichtig die Frage, warum hast du dich dann entschieden, selber sozusagen zu handeln?
Also bei mir war das erstmal in erster Linie Neugier. Ich fand es total spannend, da reinzukommen und habe gemerkt, das macht echt was mit mir, mit meinem Bild, auch mit meinem Frauenbild. Und da wollte ich erstmal weiter gucken. Und was du sagst, ist aber, glaube ich, ganz wichtig. Wäre ich nicht so neugierig gewesen und hätte ich das nicht so spannend gefunden, dann hätte ich, glaube ich, vielleicht den Schwanz eingezogen und wäre zum nächsten Treffen nicht mehr gegangen, weil es ist extrem ungewohnt. Ich habe mich da in eine Welt begeben, die wirklich dem widerspricht, wo ich herkomme, was ich vorher so gesehen, erlebt und gemacht habe. Und das ist extrem ungewohnt und sich dem auszusetzen, ist erstmal gar nicht so einfach. Ich habe echt die verrückte Erfahrung gemacht, dass je öfter man das sieht, je öfter man sich umgibt, je öfter man sich wirklich mit dem, was man da so als fremd und total ungewohnt empfindet, wenn man sich dem aussetzt, sich mit dem umgibt, dann wird das plötzlich normal. Mhm. So. Dass die Bandbreite bei mir relativ breit ist. Das merke ich auch immer, wenn für mich Sachen mittlerweile ganz normal sind. Zum Beispiel, dass, keine Ahnung, Frauen mit dicken Beinen richtig kurze Hotpants tragen. Und am Anfang, bevor ich mich mit der ganzen Sache auseinandergesetzt habe, fand ich das natürlich auch echt strange. Dann kam irgendwann so eine Phase, wo ich mich immer gefreut habe und das total mutig fand. Und jetzt finde ich das total normal und denke mir nichts mehr dabei. Und ich bin immer wieder von Neuem überrascht, wenn dann Freunde von mir oder Freundinnen von mir komische Kommentare machen und ich merke, ey, das ist tatsächlich nicht normal. Mhm. Und ich glaube, das kann tatsächlich jeder von uns irgendwie selbst machen, indem man eben sagt, hier, wenn jemand einen blöden Kommentar macht über jemanden, der irgendwie zu kurze Hosen anhat, dann sagt man, nee, ey, du liegst falsch, nicht der.
Es ist irgendwie ein bisschen paradox, ne, dass wir heute so ausführlich über Körper reden. Es reicht ja offenbar nicht, dass wir alle einfach einen haben mit Haaren, ohne Haare, dick, dünn, mittel und das dann gut ist. Caroline Kraft, Autorin und Podcasterin, auch hat uns erzählt, welche Reaktion es ausgelöst hat, dass sie sich nicht mehr die Beine rasiert.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Ibiza Stadt. Ein angriffslustiger Papagei hat auf der spanischen Insel Ibiza den Abbruch eines Fußballspiels verursacht. Der mächtige Vogel der Gattung Ara sei von einem Mast aus mehrfach direkt über die Köpfe zweier Jugendmannschaften geflogen, die sich zum Zeitpunkt auf dem Spielfeld gegenüberstanden. So berichtet heute die Wochenzeitung Mallorca Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Der Schiedsrichter habe daraufhin entschieden, das Match abzubrechen, um einer Schnabelattacke des Vogels und möglichen Verletzungen der Spieler vorzubeugen. Das Tier flößte durch seine Flügelspannweite von bestimmt einem Meter durchaus Respekt ein. Auch wenn es zu keiner Attacke kam, waren die Spieler trotzdem nervös, so sagte es Miguel Ángel Pareja, der Präsident eines der spielenden Clubs der lokalen Mallorca-Zeitung. Zuvor hatte der Papagei offenbar bereits zwei Kinder auf Fahrrädern angegriffen, die aber Helme trugen und unverletzt blieben. Wie es hieß, konnte der Vogel trotz mehrfacher Versuche der Guardia Civil bisher nicht eingefangen werden. Dessen eigentliche Besitzerin halte sich derzeit in Italien auf.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.